Ich möchte mit uns heute nur drei Verse lesen, und zwar Kapitel 2, die Verse 4 bis 7. Hier sagt der Apostel Paulus: Das sage ich aber, damit euch niemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleite. Denn wenn ich auch dem Fleische nach abwesend bin, so bin ich doch im Geiste bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun in Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und darin überfließend in Danksagung. Unser heutiges Thema, das aus diesem kurzen Abschnitt hervorspringt, das heißt: Christus genügt, bleibe fest. Christus genügt, bleibe fest. In einem Bericht, da heißt es, eine Oma war arm, sogar bettelarm. Oft hatte sie nur Kartoffelschalen in ihrem Kochtopf, die sie irgendwo gefunden hatte. Und das ging schon jahrelang so dahin. Aber sie nahm ihr Schicksal scheinbar geduldig an, ohne ihre Umwelt mit Klagen zu behelligen. Eines Tages bekam sie Besuch von dem neuen Gemeindepfarrer. Ihm sprang der Mangel und die Bedürftigkeit aus allen Ecken entgegen, in diese Frau, ja, diese Oma drinstand, und sie tat ihm wirklich herzlich leid. Er erkundigte sich nach ihrer Verwandtschaft und ob sie Kinder habe. Ja, freilich, sagte sie, habe ich Kinder. Ich habe einen Sohn und der ist Arzt in Amerika. Und dann fragte der Pfarrer, ja, schreibt denn der Sohn Ihnen nie? Der könnte doch ein wenig für Sie sorgen, oder nicht? Ja, doch, meinte die Oma und sagte ganz eifrig, der schreibt mir jeden Monat. Und denken Sie, der legt sogar zu jedem Brief einen Geldschein hinein. Mal rot, mal grün, mal blau. Daraufhin holte sie einen großen Schuhkarton her und zeigte ihn dem Pfarrer. Und dann hat er gefragt, ja, kann man den auch mal öffnen? Dann hat sie ihn aufgemacht, dann war der voll mit Dollarscheinen, bis oben hin gefüllt. Sie war also keine arme Oma. Sie war keine arme Frau, sie war reich. Und trotzdem aß sie Kartoffelschalen, merkwürdig. Weiter heißt es in diesem Bericht, ganz ähnlich geht es vielen Christen. Sie schleppen sich mühsam, still vor sich hin klagend durchs Leben, haben weder Mut zu festem Glauben, noch können sie den täglichen Versuchungen widerstehen. Dabei steht ihnen der ganze Reichtum ihres himmlischen Vaters zur Verfügung, wenn sie es nur im Glauben annehmen wollten. Und was sollen die Menschen ohne Glauben an solchen Christen erkennen? Lohnt es sich, die Hoffnung auf irdische Güter, irdisches Glück zugunsten eines solchen Jammerdaseins, wie es dann solche Christen leben, dran zu geben? Nietzsche, der Philosoph, der im 18. Jahrhundert gelebt hat, der hat einmal sinngemäß gesagt, wenn ich an einen Erlöser glauben soll, müssten seine Nachfolger erlöster aussehen. Ja, vielleicht hat er ein wenig recht gehabt, denn Christen könnten durch die Erlösung in Jesus Christus manches Mal tatsächlich wenigstens ein wenig fröhlicher aussehen. So viel aus diesem Bericht. Wenn manche von uns bisher nicht viel aus den Predigten des Briefes an die Kolosser mitnehmen konnten oder behalten konnten, so müsste es eigentlich dennoch irgendwo so im Hintergrund, im Gedächtnis geblieben sein, wie der Apostel Paulus hier den Herrn Jesus, also Christus, groß macht, uns ihn in seiner ganzen Macht und Fülle und Größe vor Augen stellt. Und das ist das Erste, worauf ich eingehen möchte. Natürlich hat es auch damit zu tun, dass wir wirklich in dem Herrn Jesus alles haben, was wir haben können. Da kommen wir dann später drauf. Erstens, die Macht und Größe des Herrn Jesus. Ist eigentlich mehr oder weniger schon etwas, was wir gehört haben. Paulus hatte den Kolossern aufgezeigt, dass Jesus Christus derjenige ist, der alles erschaffen hat und für den auch alles erschaffen ist und in dem auch alles besteht. Vergessen wir das nie. Auch ist ihm alles untertan. Er hat alles unter seiner Gewalt, sehen es Throne, Herrschaften oder Gewalten, sichtbar oder unsichtbar. Wie herrlich, groß, stark, allweise, allmächtig ist doch unser wunderbarer Herr. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn wir uns mit Jesus Christus beschäftigen, dann beschäftigen wir uns auch mit all den wunderbaren Eigenschaften, die wir überhaupt an der ganzen Gottheit sehen. Mit den wunderbaren Eigenschaften und auch mit dem wunderbaren Wesen Gottes. Zudem hatten wir in Kapitel 1 in den Versen 13 und 14 gelesen, dass wir auch in ihm die Erlösung haben durch sein Blut. Und dass wir jetzt durch die Erlösung, durch ihn, in das Reich seiner Liebe versetzt sind. Das ist herrlich. Du und ich, wir sind Bürger eines anderen Reiches geworden. An anderer Stelle sagt Paulus, natürlich sind wir Bürger des Himmels, da ist unser Bürgerrecht. Aber auch jetzt versetzt schon natürlich in dieses Bürgerrecht des Himmels, und das ist das Reich seiner Liebe. Darin dürfen wir heute schon wandeln. Doch damit nicht genug. In ihm wohnt sogar die ganze Fülle Gottes. In Jesus Christus wohnt die ganze Fülle Gottes. Lesen wir hier in Kapitel 1, Vers 19. Da heißt es, denn es fiel Gott, also quasi der ganzen Gottheit, dass in ihm, also in Christus, alle Fülle wohnen solle. Und so spricht Paulus auch weiter davon, dass er, der Herr Jesus, auch das Haupt des Leibes ist, nämlich der Gemeinde, die jetzt noch auf der Erde ist. Paulus, der kann gar nicht mehr aufhören, uns die ganze Größe des Herrn Jesus vor Augen zu stellen. Zudem vergleicht Paulus den Herrn Jesus mit einem unvergleichbaren Schatz. Vielleicht sprechen öfters mal Verliebte oder Ehepartner von Schatzi oder von einem Schatz. Natürlich darf der Ehepartner auch ein wahrer Schatz sein hier auf Erden. Und es ist gut, wenn man auch einen Ehepartner liebt und ehrt. Doch wisst ihr, wenn wir von dem Herrn Jesus Christus sprechen, dann sind wir bei dem allergrößten Schatz, den wir überhaupt auf dieser Erde haben können. Er ist der größte Schatz, den ein Mensch auf Erden besitzen kann. Ja, der Apostel Paulus sagt hier in Kapitel 2, Vers 5, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Also in ihm liegt alles verborgen, was auch ausgehoben werden darf an Weisheit und Erkenntnis. Und wer Jesus hat, der hat Zugang zu diesen wunderbaren Schätzen. Durch Jesus Christus haben wir Zugang zu aller Weisheit und zu aller Erkenntnis. Und wisst ihr, da geht es nicht um menschliche Weisheit und menschliche Erkenntnis, da geht es um göttliche Weisheit und göttliche Erkenntnis. Und so sagt der Apostel Paulus auch, noch in Kapitel 1, Vers 27, dass es ein besonderes Geheimnis gibt inmitten dieser Welt. Ein besonderes Geheimnis unter den Völkern oder unter den Menschen draußen. Ja, was denn für ein Geheimnis? Paulus sagt, dieses Geheimnis heißt Christus in euch. Also Christus in dir und in mir. Und das soll unser zweiter Punkt sein, Christus in dir. Christus in dir. Frage, bist du dir immer wieder oder fortwährend bewusst, dass in dir etwas anderes ist, als in den Menschen, die um dich herum sind? Dass du etwas hast, das andere Menschen nicht in sich haben? Das ist schon ein gewisses Geheimnis. Ganz besonderes Geheimnis für diejenigen, die den Herrn Jesus Christus nicht kennen. Und das Geheimnis ist Christus in dir. Eine sehr schöne Stelle gibt der Apostel Paulus auch in 2. Korinther 4, Vers 7 weiter. Denn er bringt es auch dort zum Ausdruck, wir kleine und schwache Menschen. Wir kleine und schwache Menschen, die jetzt an Christus glauben, wir haben so einen großen Schatz in uns. Er sagt in 2. Korinther 4, Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, das heißt in schwachen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das ist schon interessant. Wir wollen eigentlich immer lieber selber stark sein, selber in überschwänglicher Kraft sein, Aber stimmt, was der Apostel Paulus sagt, bin ich schwach, dann bin ich stark. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und äußerlich sieht man uns das ja nicht an der Nasenspitze an, ob wir jetzt Christus in uns haben oder nicht. Ich habe schon manche Christen gehört, dem sehe ich das so an, dass das ein Christ ist. Ja, vielleicht merkt man manchmal etwas davon. Oder dem leuchten seine Augen so. Oh, der ist wahrscheinlich Christ. Aber das kann täuschen. Auch die Augen von Nichtchristen können auch leuchten. Also so ist es nicht. Aber was kann man erkennen, dass wir zum Herrn Jesus gehören oder dass Christus in dir und mir wohnt? Ja, es kann schon auch in unserem Verhalten sichtbar werden. In unserem Charakter. Auch wenn wir manche Dinge nicht mitmachen, die eben unsere Mitmenschen draußen tun. Es kann sich auch in unserem Reden widerspiegeln. Auch in den Worten, die wir wählen. Oder die wir zum Ausdruck bringen. Auch in unserem Umgang miteinander und mit anderen. Oder auch wenn wir den Menschen draußen einfach mit Liebe und Güte begegnen. Natürlich auch, wenn wir mit der Wahrheit umgehen. Wenn wir auch uns bemühen, freundlich zu sein. Wenn wir Gutes tun. Und wenn wir den Herrn Jesus bekennen vor den Menschen. Das ist eines der größten Dinge, die wir tun können. Den Herrn Jesus bekennen vor den Menschen. Und den Menschen draußen etwas davon zu sagen, was so einem wunderbaren und großen Herrn wir angehören. Auch ihnen nur vielleicht mal etwas Kleines von Gottes Wort mitteilen können. Kurz gesagt, Jesus kann in uns sichtbar werden, wenn wir Jesus leben. Dann kann er auch sichtbar werden. Und sicherlich ist es auch ein Anliegen für heute Mittag. Und wenn wir nur dastehen und Kalender verteilen, hoffentlich an viele. Es kommt auch darauf an, wie wir das machen. Und wenn Menschen böse sind, dann brauchen wir auch nicht böse werden deswegen. Nein, wir tun es für den Herrn. Wenn Menschen ablehnen, dann lehnen sie ab. Wir können trotzdem freundlich bleiben. Weil wir es nicht für Menschen tun, sondern für den Herrn. Und für ihn ein Zeugnis sein wollen. Und gerade auch bei so einem Einsatz, da soll der Herr Jesus groß werden. Es geht nicht nur um einen Einsatz, Hauptsache viele Kalender draußen. Denn wen sollen die Menschen erkennen? Ja, sie sollen Christus erkennen. Christus soll groß werden und sie sollen Christus erkennen. Und wie sehr wünschen wir es uns? Wahrscheinlich alle von uns. Und hoffen, dass doch viele Menschen noch auch in unserem Umfeld zu diesem wunderbaren Herrn und Heiland finden. Dass sie in Wahrheit zum Glauben kommen. Doch von denjenigen, die bereits gläubig geworden sind, da sagt der Apostel Paulus, da ist es noch nicht Schluss. Ich habe euch im Blickfeld, ihr, die ihr gläubig geworden seid. Es ist mir nicht egal, wie es jetzt mit euch weitergeht. Es heißt nicht egal, Hauptsache gerettet, ihr seid jetzt im Stall drin. Nein, Paulus schaut sogar von Rom im Gefängnis Richtung Kolossä. Und er trägt diese Gemeinde auf seinem Herzen dort im Gefängnis. Und er schreibt in diesem Brief in Kapitel 2, Vers 1, ich will aber, dass ihr wisset, welch großen Kampf ich habe für euch und für die in Laodicea und für alle, die mich nicht von Angesicht im Fleisch gesehen haben. Also er hat sie noch nie gesehen, hat aber von Epaphras gehört, dass dort Menschen zum Glauben gekommen sind, dass eine Gemeinde da ist. Und er trägt jetzt diese Gemeinde auf seinem Herzen. Und er gibt hier etwas davon weiter, dass diese Gemeinde, ja diese Geschwister, sie dürfen ruhig wissen, wie er um sie ringt und wie er um sie kämpft. Und wohl meint Paulus schon den Kampf in den Gebeten. Wir können auch jetzt fragen, ja Paulus, warum kämpfst du jetzt so für diese Gläubigen? Was ist der Grund deines Kampfes, Paulus? Paulus sagt, ich kämpfe um eure Herzen. Ich kämpfe um eure Herzen. Wie es hier in Kapitel 2, Vers 2 heißt, damit eure Herzen nämlich ermahnt werden. Er meint sicherlich den Heiligen Geist, dass sie durch den Heiligen Geist ermahnt werden oder auch, dass sie einander ermahnen und dass sie in Liebe zusammengeschlossen werden. Sie sollen nicht mehr parallel gehen, sondern sie sollen eine Einheit bilden. In Liebe zusammengeschlossen. So sollen die Herzen jetzt innerhalb der Gemeinde sein. Draußen ist Kampf genug. Aber die Gemeinde soll nicht sein, wie es draußen zugeht, sondern sie sollen zusammengeschlossen sein. Die Herzen sollen Zugang zueinander bekommen, damit eure Herzen ermahnt in Liebe zusammengeschlossen und in völliger Gewissheit bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, welches ist Christus. Also im Zusammenschluss der Herzen, da liegt ein Geheimnis drin. Masso 1, da kann sich nämlich Christus verherrlichen. Wenn Geschwister nur parallel gehen und sich nach Möglichkeit noch sogar mir abstoßen und sich absondern, da kann sich Christus nicht verherrlichen. Christus möchte, dass die Herzen Zugang finden, dass sie eine Einheit bilden, dass sie zusammengeschlossen werden und dass er daraus hervorgehen darf. Und darum ringt der Apostel Paulus. Und dass sie da immer mehr zur Erkenntnis gelangen. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes immer mehr hindurchdringen werden. Ja, und ein Geheimnis, es muss schon auch ein Stück weit ergründet werden. Ein Geheimnis muss mehr und mehr gelüftet werden. Und wie gesagt, da wo Herzen in Liebe zusammengeschlossen sind, da kann Christus wirken. Und liebe Freunde und Geschwister, es ist wunderbar, wenn wir unseren großen Herrn Jesus Christus immer mehr ergründen dürfen und ihn immer mehr erkennen dürfen und sein Wirken auch immer mehr schauen dürfen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, denn dieses Geheimnis, es ist unbegreiflich groß. Denn in ihm, sagt Paulus jetzt hier in Kapitel 2, Vers 3, also in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und es ist halt die Frage, möchtest du Weisheit? Weisheit im Herrn? Möchtest du Erkenntnis im Herrn? Möchtest du seine Art und sein Wesen immer mehr kennenlernen? Dann komme zu ihm. Lass dich auch mit Glaubensgeschwistern zusammenschließen und schöpfe aus diesem wunderbaren Schatz. Christus ist der größte Schatz, den wir in diesem Leben und auch in Zeit und Ewigkeit haben können. Es gibt nichts Größeres. Es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt nichts, was darüber stehen könnte. Nicht in annähernder Weise. Und jetzt sind wir wieder bei der Geschichte angekommen, mit der ich in dieser Predigt eingestiegen bin. Mit dieser Oma, die scheinbar so arm war. Und ich möchte euch hierzu eine Frage stellen. Machen es nicht wir als Kinder Gottes manchmal ganz genauso wie diese Frau, wie diese Oma, die nur Kartoffelschalen in ihren Topf tun konnte oder getan hat? Obwohl diese Frau eine Schuhschachtel voller Dollarscheine hatte, hatte sie nur Kartoffelschalen im Topf. Ja, sie hat sich im Laufe der Zeit mit dieser Magerkost abgefunden. Aber wisst ihr, dabei hätte sie ja aus ihrer ganzen Schuhschachtel jeden Tag schöpfen können. Und sie hätte die beste Ernährung im Topf haben können. Vielleicht lebst du äußerlich nicht immer in ärmlicher Weise. Ich hoffe nicht, dass wir alle so arm sind, dass wir nur Kartoffelschalen in den Topf tun können. Aber vielleicht lebst du geistlich ein Stück weit wie diese Frau. Vielleicht lebst du geistlich ein Stück weit wie diese Oma. Du weißt, dass du gerettet bist und dass du jetzt den Herrn Jesus hast, dass er in dein Leben gekommen ist. Und man hat sich vielleicht schon ein ganzes Stück weit dran gewöhnt. Und wir können da einen guten Vergleich ziehen mit dem Herrn Jesus und zu dieser Schuhschachtel, dieser Oma, mit dieser Schuhschachtel, die bis oben hin mit Dollarscheinen gefüllt war. Und vielleicht haben wir uns an das schon so sehr gewöhnt, an Jesus Christus, an diesen Schatz, beziehungsweise an diese volle Schuhschachtel, die wir immer mit uns rumschleppen. Aber wir haben noch nicht begriffen, was es heißt, aus diesem Schatz zu schöpfen. Vielleicht hast du viel über den Tag zu tun und du lebst nicht aus Christus. Das heißt aber nicht, wenn man auch viel zu tun hat, dass man dann eben nicht aus Christus leben könnte. Doch, das geht auch. Aber vielleicht denkst du auch, dass du keine Zeit für den Herrn Jesus hast. Und wenn du mal genau hinschaust, dann siehst du, dass du dir für so viele andere Dinge Zeit nimmst, die vielleicht viel weniger wertvoll sind, als Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Vielleicht vergeudest du sogar eine Menge an Kraft und Zeit und auch in Geld für irgendetwas, was dich aber im geistlichen Leben überhaupt nicht weiterbringt und was dich auch nicht in die Fülle des Herrn hineinbringt. Hast du schon etwas davon gemerkt, dass du aus diesem Schatz, den du in dir trägst, also von Jesus Christus, wahres Leben, nämlich Leben, die Fülle entnehmen kannst und das tagtäglich? Oder muss man zuerst auch mal hinkommen? Man muss immer wieder auch diesen Blick aufs Neue bekommen. Wie wichtig ist es, mit dem Herrn Jesus in Verbindung zu stehen, sich an ihn zu halten, sich mit seinem Wort zu beschäftigen, aber auch das zu tun, was er sagt. Und dann ihn auch um Weisheit zu bitten, um Führung, um Rat zu fragen und sich eben so von ihm füllen zu lassen und auch verändern zu lassen und sich in den Verbund seiner Liebe hineinnehmen zu lassen. Und wie wichtig ist es auch für uns zu wissen, dass der Herr Jesus nicht nur so ein stiller Teilhaber in unserem Leben sein will. Ja, ich habe jetzt auch Christus. Aber das ist einfach zu wenig. Er möchte nicht nur so ein stiller Teilhaber oder so ein wenig Anteil in unserem Leben haben. Nein, sondern es ist ganz anders. Er möchte dein Herz und dein Leben mit sich selbst füllen und auch erfüllen. Ist vielleicht für uns manchmal so eine Theorie, ja, man hört davon, aber man weiß gar nicht, wie das gehen soll. Aber das kann gerade oftmals sein, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir in Schwachheit sind oder wenn wir in Krankheit sind, wenn wir seelische oder geistliche Nöte haben, dann kommen wir vielleicht wieder mehr auf Christus zurück und halten uns viel mehr an ihm fest, weil wir wissen, wir sind von ihm abhängig oder wenn wir in irgendwelche Nöte oder Prüfungen kommen. Und dann haben wir auf einmal die Fülle und wundern uns dann, ja, dass wir jetzt auf einmal wieder anders geistlich drauf sind. Aber es kann auch anders gehen. Denn der Brief an die Epheser ruft uns dazu auf Christus zu schauen und zu beobachten, ja zu erkennen, was er in seiner Liebe alles tut und wie seine Liebe in unserem Leben wirksam ist. Schlappen wir mal auf Epheser 3, Vers 19. Es ist ganz, ganz schwierig, wenn wir so mit Abstand zum Herrn durch den Alltag gehen und nicht auf ihn schauen und womöglich noch denken, er liebt uns gar nicht, wobei er liebt uns immer, er ist auch immer da. Aber wir gar nicht mehr den Blick haben, was er eigentlich ist und was er tut. Epheser 3, Vers 19 sagt, und die Liebe Christi erkennet. Such also nach der Liebe. Schau, was er tut in deinem Leben, was er für dich bisher getan hat und was er alles ist in seiner Liebe. Und die Liebe Christi erkennet, die doch alle Erkenntnis übertrifft, sagt Paulus. Warum? Auf dass ihr erfüllt werdet, sagt Paulus. Du kannst darin die ganze Fülle Gottes haben. Der geistliche Pegel kann ansteigen, ja, bis zur ganzen Fülle. Und wenn wir auch Christus in seiner ganzen Fülle erkennen, dann werden auch wir von ihm erfüllt. Die Liebe Christi erkennet, die doch alle Erkenntnis übertrifft, auf dass ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Natürlich hat es unter anderem auch mit Heiligung zu tun, das ist klar. Ich kann nicht mich mit Alkohol berauschen und sagen, jetzt will ich die Fülle Gottes. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, da macht Gott nicht mit. Deswegen sagt Paulus an anderer Stelle, und berauschet euch nicht mit Wein, was eine Liederlichkeit ist, sondern das Gegenteil, werdet voll Geistes. Also ich kann nicht im Rausch leben und dabei voll Geistes sein wollen, das ist ein Unding, das ist ein totaler Widerspruch. Ich kann ein Glas Wein trinken, wenn ich darüber Herr sein kann, hat Gott nichts dagegen. Da kann ich auch nur voll Geistes sein. Aber wenn es mal 2, 3 Gläser werden, mit Bier ist es ähnlich, dann kann ich nicht mehr voll Geistes sein. Also wenn ich auch in diesem Bereich oder in anderen Bereichen in Heiligung lebe, dann können wir voll Geistes werden. Was gibt es Größeres, als von Christus und seinem Geist erfüllt zu werden? Der Herr Jesus sagt selbst, dass er gekommen ist, damit wir das Leben im Überfluss haben. Und er bietet uns das überfließende Leben an, wenn wir in ihm wandeln und wenn wir uns auf ihn ausrichten. Das heißt nicht, dass wir immer gleich Luftsprünge machen, aber wir merken etwas davon, was Jesus in uns und durch uns wirksam ist. Er möchte dein Leben mit sich selbst überfließend machen. Wisst ihr, was David im Psalm 23 gesagt hat? Psalm 23, Vers 5. Sicherlich wisst ihr das, wenn ihr es gleich hört. David konnte sogar sagen, dass sein Becher überfließt. Er sagt, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über, sprudelt über. Und der Jesus sagt, wer glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist eine Quelle, die nie versiegt. Aber wir müssen an der Quelle sein. Gott gibt die Fülle, wenn wir nur wollen. Darum sei nicht dumm. Sei nicht dumm. Denn wenn du solch einen Schatz in dir trägst und dazu noch sein Wort bekommen hast und den Heiligen Geist, natürlich ist es der Geist Jesu, der ist in unserem Herzen eingezogen. Aber er offenbart uns ja Jesus. Und durch ihn haben wir Zugang zu diesem unergründlichen Schatz. Wenn du solch einen Schatz in dir hast, dann lebe bitte nicht nur von den Kartoffelschalen. Schau den Schuhkarton nicht nur von außen an, sondern schöpfe daraus, lebe daraus, lass dich von ihm erfüllen. Und genau das was auch die Leute in Kolossee lernen mussten, die an den Herrn Jesus gläubig geworden waren. Er sagt hier in Kolosser 2, Vers 9 und 10, denn in ihm, also in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Und ihr Gläubigen, ihr habt alles völlig in ihm, sagt Paulus, welcher das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Du hast es bekommen, jeder von uns. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig und ihr habt alles völlig in ihm. Begreifen wir das jemals? An Gott liegt es nicht. Niemals. Gott ist immer da und er hat alles getan. Natürlich müssen wir auch schauen, was sind seine Gebote? Was sollen wir tun? Was will er, dass wir auch entsprechend leben nach seinem Gefallen? Aber an Gott liegt es grundlegend nicht. Er möchte nichts zurückbehalten, auch nicht in deinem Leben. In Christus haben wir alles, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen, sagt auch Petrus in seinem Brief. In Christus haben wir alles. Wir haben in ihm eine vollkommene Erlösung. Wir haben in dieser Gemeinde, denke ich, keine Probleme damit, mit vollkommener Erlösung. Wir haben auch alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient. Und wir haben ein Leben bekommen, das in der Freiheit des Geistes gelebt werden darf. Und es ist eine wunderbare Freiheit, in Christus zu leben. Das ist keine Zwangsangelegenheit. Ähnlich wie es Paulus in Galater 5, Vers 13 sagt. Er sagt dort, denn ihr, meine Brüder, ihr seid zur Freiheit berufen. Nur macht eure Freiheit nicht zu einem Vorwand oder Deckmantel, sagen auch andere Übersetzungen, für das Fleisch, sondern durch die Liebe dienet einander. Also, wir sind freie Menschen vor Gott. Wir sind zur Freiheit berufen. Allerdings zur Freiheit in Christus. Wer diese Freiheit erkannt hat, die uns Gott unter der Leitung des Heiligen Geistes geschenkt hat, der kann sich wirklich nur daran erfreuen. Denn Christen, die leben nicht mehr unter einem Druck und Zwang des Gesetzes. Ja, du musst, du sollst. Nein, sondern wir sind zur Freiheit berufen. Du darfst in Christus. Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetze der Sünde und des Todes. Christus hat dich freigekauft. Wie herrlich. Christen leben nicht mehr unter Druck und Zwang irgendeiner Religiosität, sondern wir leben jetzt unter einer neuen Herrschaft, die uns freigekauft hat, unter der Herrschaft Jesu Christi. Vorher, da waren wir, haben wir gemeint, wir hätten vielleicht manche Freiheiten, aber im recht verstandenen Sinn waren wir versklavt unter die Herrschaft des Teufels. Doch Jesus hat uns jetzt durch sein kostbares Blut erkauft, losgekauft von der Versklavung des Teufels und der Sünde. Hat dich erkauft und befreit, dass wir jetzt durch ihn und für ihn leben können. Das ist was ganz, ganz anderes. Natürlich gefällt solch eine Botschaft nicht allen Menschen, wenn man die weitersagt. Weil der Mensch meint grundlegend, ja, ich muss mich bemühen, ich muss was leisten, ich muss mich anstrengen und dann kann ich vielleicht Gott wohlgefällig sein oder zu Gott kommen. Das ist ein Problem. Und das lässt sich niemals vereinbaren mit dem wahren Christentum. Aber gerade mit solchen Menschen wurden die Gläubigen in Kolossee konfrontiert. Und Paulus hatte jetzt um diese Gläubigen in Kolossee gebangt, dass sie womöglich ihre Freiheit in Christus einbüßen werden. Kommen wir zu einem dritten Punkt. Christus genügt, bleibe fest. Christus genügt, bleibe fest. Wenn wir uns mal ein bisschen Gedanken darüber machen, von jeher war es vielen Menschen von allen möglichen Detonationen und Glaubensrichtungen ein Ärgernis, dass man durch einen gekreuzigten Christus, und der dann auch noch auferstanden sein soll, einfach so in den Himmel kommen kann. Das konnten die Philosophen, die Stoiker zur Zeit des Apostels Paulus nicht fassen. Was? Du glaubst an einen Gott, der im Kreuz gestorben ist? Das kann kein wahrer Gott sein. Gerade die menschliche Weisheit will sich so oft nicht unter solch eine schlichte Wahrheit beugen. Jetzt am Donnerstag war ja diese Podiumsdiskussion da auf der Theresienhöhe von den Münchner Gemeinden oder vom Münchner Medien- oder Veranstaltungs- und Mediendienst war das ja veranstaltet, diese zwei Philosophen. Einer war wiedergeboren und der andere, das war ein Atheist, miteinander in eine Diskussion zu bringen. Ich habe es eine kurze Zeit angesehen, mir hat leider die Zeit gefehlt, um das den ganzen Abend anzuschauen. Ich hätte es gerne angeschaut, vielleicht ist es auch noch als Videobotschaft drin, die man später noch anschauen kann. Eigentlich eine Diskussion, sag mal, mehr oder weniger für hochintellektuelle Leute, nicht für so einfach gestrickte, aber auch als einfach gestrickter kann man was mitnehmen. Und dieser atheistische Philosoph, der wollte unter anderem damit begründen, dass Gott nicht alle Macht habe, wenn es einen Gott geben sollte. Das hat er sowieso verleugnet. Aber wenn es einen Gott geben sollte, dann hat er ganz bestimmt auch nicht alle Macht, sonst würde er hier auf dieser Erde nicht so viel Leid und Elend zulassen. Das konnte er überhaupt nicht verstehen. Das ist immer wieder das Gleiche, was auch viele Menschen draußen sagen. Er sagte, wenn Gott doch alle Macht hat, wenn es einen Gott geben sollte, der alle Macht hat, wie kann es dann solch ein Gott zulassen, dass er auch kleine Kinder qualvoll an Krankheiten sterben lässt? Man hat gemerkt, das ist ihm irgendwo das ist ihm ein Dorn in seinem Herzen, dass es soll, womöglich solch einen Gott geben könnte. Natürlich ist es schlimm, auch wenn wir solche Dinge sehen, dass kleine Kinder an Krankheiten sterben oder solche Dinge in dieser Welt geschehen. Das schmerzt uns ja auch. Doch solche Menschen wie dieser Philosoph, sie wollen einfach Gott die Schuld in die Schuhe schieben. Und in einem Vortrag hat er sogar direkt gesagt, ja, Gott ist schuldig. Er hat Gott so angeklagt. Also wie bei einem menschlichen Gerichtsprozess, habe ich für mich gedacht, der wird sich eines Tages wundern, wer einmal angeklagt sein wird. Da wird es mal andersrum aussehen. Doch genau solche Menschen, die Gott die Schuld in die Schuhe schieben wollen für all das Elend, das hier in der Welt geschieht, die wollen gar nicht anerkennen, dass Gott alles erschaffen hat und dass es von Anfang an ganz anders war, dass Gott alles sehr, sehr gut geschaffen hat und der Mensch und auch kleine Kinder niemals hätten an Krankheiten sterben müssen. Nicht einmal der Tod war anfänglich vorhanden. Denn wer ist denn letztendlich verantwortlich für all das Leiden dieser Welt? Wer ist denn verantwortlich? Es ist der Mensch. Es ist der Mensch selber. Es ist der Mensch, der Gottes Gebot übertreten hat. Und Gott hat den Menschen freien Willen gelassen. Bitte wähle. Hast alle Freiheiten, aber von diesem einen Baum lässt die Finger weg. Beste Gemeinschaft. Alles Vertrauen war da von Gott. Aber der Mensch hat gemeint, es wäre besser von diesem Baum zu essen als von allen anderen. Natürlich war der Teufel auch unterwegs und hat den Menschen dann verführt. Aber der Mensch hat vom Baum genommen, er hat das Gebot Gottes übertreten. Er hat mehr auf den Teufel gehört als auf Gott und das war sein Problem. Und durch Übertretung ist er in Sünde geraten. Und durch die Sünde kam der Tod in diese Welt. Und durch den Tod und durch die Sünde auch der ganze Fluch über die Schöpfung und das unsagbare Leid, das wir bis heute in dieser Welt haben. Der Mensch ist schuldig, nicht Gott. Und der Mensch meint auch so oft, es zählen letztendlich nur seine Bemühungen und seine Leistungen oder seine Meditation oder was alles gibt, um irgendwie zu Gott zu kommen. Und dabei wird der Herr Jesus und sein Erlösungswerk an so vielen Bereichen dermaßen geschmälert. Ich brauche euch da nicht viel auferzählen. Es wird ja an so vielen Stellen Christus direkt verachtet. Er wird direkt beiseite gestellt von vielen Menschen. So dass Menschen einfach auch nicht zu dieser wunderbaren Erlösung finden können. Und da denken wir jetzt nur einmal an diese katholischen Menschen, die uns heute auf dem Friedhof oder am Friedhof begegnen werden. Wenn wir diese Menschenmassen heute sehen, wenn sie in den Friedhof hineinströmen. Wenn sie wüssten, dass Jesus Christus, von dem sie auch in ihrer Kirche hören, ihnen wirklich eine vollkommene Erlösung schenken will, allein durch das, was er getan hat am Kreuz, und wenn man jetzt das im Glauben annimmt. Ich denke, wenn das alle wüssten, dann wäre heute kein einziger von denen auf dem Friedhof. Und wir müssen auch keine Kalender verteilen. Doch ihr Herz und ihre Sinne sind vom Fürsten dieser Welt verblendet. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Schlagen wir mal 2. Korinther auf. 2. Korinther Kapitel 4. Eine ganz, ganz wichtige Stelle. Wir denken oft, warum begreifen die Menschen das nicht? Sie gehen oft einher wie mit Scheuklappen und man sagt ihnen was und irgendwie kapieren sie es nicht. Aber der Grund steht hier in 2. Korinther 4, Vers 4. Paulus sagt hier, in welchen der Gott dieser Welt, und da ist nicht der lebendige Gott gemeint, so ist da ist der Fürst, der Teufel gemeint, der Gott dieser Welt, die Sinne der Ungläubigen verblendet hat, sind verblendet, dass ihnen nicht aufleuchte das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher Gottes Ebenbild ist. Sie sind unter der Herrschaft des Teufels und sie sind auch vom Teufel geblendet, dass sie irgendwie das Evangelium, dass sie da irgendwie nicht drauf eingehen wollen und sich nicht auch dafür öffnen wollen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir für diese Menschen, die in dieser Verblendung leben, beten, dass Gott an diesen Herzen arbeitet und Zugang zu ihnen bekommt. Es tut natürlich weh. Vor allen Dingen, wenn diese Menschen dann eben später wirklich verloren gehen. Denn sie denken, wenn man solche Feiertage wie heute einhält, oder solch einen Totenkult, möchte ich hier schon sagen, mitmacht, dann hilft es vielleicht, in den Himmel zu kommen. Oder wenn man sich darum bemüht, bestimmte Dinge zu tun, so wird Gott einen dann vielleicht dann schon irgendwann annehmen. Aber das ist problematisch. Das ist rein menschliches Denken und steht so nicht in der Bibel. Und das ist genau das, was der Apostel Paulus auch hier in Kolosser 2, Vers 4 auch meint. Und wo er eben die Leute in Kolossee warnt, wenn wir wieder auf den Kolosserbrief zurückkommen. Kolosser 2, Vers 4. Das sage ich aber, damit euch niemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleite. Ja, man kann vielleicht da so solche Dinge mitmachen und trotzdem meinen, man kommt in den Himmel. Trugschluss. Irrweg, Sackgasse. Aber es gibt auch Gläubige, die einen zu Trugschlüssen verleiten wollen. Erst in diesem Jahr war ein junger Mann hier in der Gemeinde, mit dem ich mich dann auch abends mal getroffen habe. Und dann hat er erst richtig ausgepackt, wo er eigentlich steht. Unter anderem wollte er mich unbedingt davon überzeugen, dass Christen kein Schweinefleisch essen dürfen. Nur viele andere so Spezialgebiete hat er mich an mich herangetragen. Und ich musste wirklich sagen, der will mir die Freiheit in Christus rauben. Das ist extrem. Das sind Trugschlüsse. Und das ist rein menschliches Denken. Das zeigt uns die Schrift nicht. Bei anderen Gruppen, da finden wir, dass sie meinen, eines der wichtigsten Dinge wäre, den Sabbat einzuhalten. Oh, wenn du den Sabbat nicht einhältst, dann bist du nicht wohlgefällig vor Gott. Wenn du den Sabbat nicht einhältst, dann kannst du auch nicht in den Himmel kommen. Trugschluss. Stimmt nicht. Andere wiederum, die haben Christus schon lange beiseite gestellt und meinen, Christus wäre gar nicht Gott. Die tun so, als ob Jesus nur ein Engelwesen wäre. Trugschluss. Falsch. So religiös und führt in die Sackgasse. Es gibt so viele falschen Lehren und Trugschlüsse in dieser Welt. Und auch wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf irgendwelche Trugschlüsse hereinfallen. Genau das war die Gefahr, auch bei den Gläubigen in Kolossee, wo andere Menschen kamen und die jetzt zu irgendwelchen so Trugschlüssen verleiten wollten. Durch Überredungskünste. Vielleicht haben sie konnten ja so gut reden, dass sie gesagt haben, ja, ist ganz plausibel, wie der das sagt. Und ja, vielleicht hat er doch recht. Aber ich möchte es heute ganz klar sagen, wenn du die Freiheit in Christus erkannt hast, wenn du die Freiheit in Christus erkannt hast, lass sie dir von niemand rauben. Lass sie dir von niemand rauben. Darum ist es auch so wichtig, dass wir uns in der Heiligen Schrift auskennen. Und zwar die richtigen Zusammenhänge und auch heilsgeschichtlichen Abläufe erkennen. Damit wir in der gesunden Lehre des Wortes Gottes immer mehr gefestigt werden. Paulus wusste von Epaphras, der zu Paulus nach Rom gekommen war, dass die Gläubigen in Kolossee bisher schon gut im Glauben standen. In Kapitel 2, Vers 5, Kolosser 2, Vers 5, da sagt er, ja, ich seh euch zwar nicht im Angesicht, denn wenn ich auch im Fleische nach Abwesen bin, so bin ich doch im Geiste bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Paulus hatte sich darüber gefreut. Da sind Leute zum Glauben gekommen und er lobt hier, auch trotzdem, dass er abwesend ist, mit Freuden eure Ordnung. Oh, da ist Ordnung ins Leben gekommen. Oder auch innerhalb der Gemeinde. Denn eines muss man auch wissen, bei Gott gibt es keine Unordnung. Bei Gott gibt es auch kein heilloses Chaos oder ein Durcheinander. Wir haben einen Gott der Ordnung. Wer zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, der kann jetzt Ordnung in sein Leben bekommen. Manche kriegen schon ein Stück weit automatisch Ordnung, wenn sie sich zum Herrn bekehren. Da sie von verkehrten Dingen ablassen und auf einmal eine ganz andere Ausrichtung haben. Und was sieht der Apostel Paulus noch? Er sieht jetzt auch hier mit Freuden, oder spricht es an, er sieht mit Freuden auch die Festigkeit der Gläubigen. Und zwar im Glauben an den Herrn Jesus Christus. Er kann es hier bestätigen, Jesus Christus ist euer Lebenselement geworden. Das freut mich sehr, dass ihr so in Christus seid, dass er feststeht im Glauben. Das hat ihn im Gefängnis gefreut. Christus ist euer neues Lebenselement geworden. Ihr seid im Glauben an Christus befestigt. Ja, man könnte vielleicht auch sagen, sie waren in Christus geeicht. Gewiss ist es auch für Gott eine Freude, wenn er sieht, wie sich seine Kinder an ihm festhalten, wie sie sich auf sein Wort einlassen, wie sie Fuß fassen, feststehen, jawohl, das habe ich jetzt verstanden, da habe ich Erkenntnis bekommen und das lässt man sich nicht mehr nehmen, wie sie auf Christus ausgerichtet sind. Und Gott hat auch bestimmt immer Freude, wenn seine Kinder verkehrte Lebensgewohnheiten ablegen und in Christus Neues anziehen. Und doch heißt es auf der anderen Seite eines nicht, wenn man einen guten Anfang gemacht hat, dass es immer so bleiben wird. Man kann vielleicht auch nach der Bekehrung so einen Schnellstart machen, so einen Steilanstieg nach oben. Und es verändert sich so vieles, oder eine 180-Grad-Wende. Man hat so vieles schon verstanden, begriffen, erkannt. Man glaubt an Christus, ja, fest, man ist überzeugt. Vielleicht manches Mal noch ein bisschen holprig hier und da, aber es passt schon ganz gut. Aber das heißt nicht, dass es in den Folgejahren immer so sein wird. Man kann auch einen guten Anfang machen und schnell wieder abdriften oder sich wegziehen lassen. Man muss aufpassen, dass man diese Festigkeit im Herrn behält. Es gibt ja so viele Ablenkungen innerhalb dieser Welt. Und der Teufel ist schon ein Verführungskünstler, der weiß ganz genau, wo deine Interessen liegen. Und ja, dass er dir den Christus uninteressant macht und schau doch mal dahin und befasst dich doch mal mit diesem und jenem. Das ist doch viel interessanter und nimmst du nicht so ernst mit deinem Glaubensleben. Aber weißt du, am Ende bist du der Betrogene. Der Teufel, der hat sowieso schon sein Los. Aber der hat den Schaden gemacht und der Schaden ist nachher nicht mehr gut zu machen. Es gibt so viele Ablenkungen, Meinungen in dieser Welt und eben auch Verführungskünste. Und wer nicht ständig nah beim Herrn und in der gesunden Lehre bleibt, der kann wirklich schnell von verkehrten Lehren und Trugschlüssen von Menschen eingeholt werden. Wer nicht auf dem befestigten Weg bleibt, der kann schnell links und rechts in den Morast absinken. Das können natürlich auch andere Dinge sein als irgendwelche Trugschlüsse. Es müssen nicht immer nur verkehrte Lehren von Menschen sein, sondern es kann ganz einfach auch ein Hang zu irgendeiner Sünde sein, die uns von Christus wegzieht und uns im Glauben nicht weiterbringt. Das ist ein zweites. Doch Paulus sagt, bleib fest. Bleib fest an deinem Herrn. Gründe dich auf ihn. Du hast dich für ihn entschieden, du hast dich zu ihm bekehrt. Vor allem lass es niemals zu, dass irgendjemand Christus in deinem Leben klein macht. Lass es niemals zu. Sondern schau immer auf seine Größe. Er muss das Zentrum deines Lebens sein. Bleibe fest in ihm. Halte fest im Glauben an ihm. Und er sagt genauso, wie ihr Christus im Glauben angenommen habt, so wandelt jetzt auch in ihm. Also das Fundament war da, Festigung war schon da und jetzt heißt es auch, dran zu bleiben, so weiterzugehen. Nämlich wie, nach Vers 7 hier, gewurzelt und auferbaut in ihm, befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und darin überfließend in Danksagung. Diese Dinge, die können wir heute genauso eins zu eins übernehmen. Das ist ganz praktische Anleitung. Wenn wir heute keine praktische Anwendung haben, dann ist diese Anwendung, dass wir mit Christus wandeln sollen, wie wir ihn auch angenommen haben. Und das eben gewurzelt und aufgebaut in ihm. Also das heißt, mit ihm in ständiger Verbindung zu sein. In Christus verwurzelt zu sein, das heißt, aus der Wurzel heraus zu leben. Wie das eine Pflanze tut und den Saft immer aus der Wurzel zieht und sich auch von der Wurzel tragen lässt. Und ich denke, es ist gut, es ist wirklich sehr gut, wenn wir mit ihm fest verwurzelt sind. Er hat uns auch im Glauben aufgebaut und in seinem Wort befestigt und lassen uns das von niemandem rauben, was wir schon erkannt haben und lassen uns da nicht durcheinander bringen. Auch von den Menschen und den Meinungen dieser Welt. Es ist so wichtig, fest zu bleiben. Ich denke, heute ist es wichtiger denn je zuvor. Unser Thema hatte geheißen, Christus genügt, bleibe fest. Wir haben uns heute drei Punkte angesehen. Das erste war die Macht und Größe des Herrn Jesus. Das zweite, Christus in dir. Und das dritte, Christus genügt, bleibe fest in ihm. Und ich möchte abschließend sagen, lasst uns immer mehr erkennen, was wir in Christus haben. Es darf uns niemals langweilig werden. Und wer mit Christus lebt, dem wird es auch niemals langweilig werden. Lasst uns immer mehr erkennen, was wir in Jesus haben und dass er in dir und in mir wohnt. Und lasst uns festhalten an ihm und im Glauben vorwärts gehen. Wie es Apostel Paulus sagt, verwurzelt und aufgebaut in ihm. Und lasst uns auch so in den weiteren Tag gehen und auch mit Bestimmtheit in die neue Woche. Lasst uns so seine Boten sein. Amen. Lasst uns noch beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir möchten dir von Herzen danken für das, dass du hier auf der Erde noch so wirksam bist. Du hast als erstes die Apostel gebraucht, Herr, um deinen Namen groß zu machen. Und nachher ist die Gemeinde entstanden, als der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist. Und 200 Jahre später war schon die ganze Schrift zusammengestellt. Ja, das Neue Testament war erhältlich und wir durften heute deinen ganzen Ratschluss haben, Altes und Neues Testament. Es ist so gewaltig und dein Geist ist in unser Herzen eingezogen. Und mit dem Heiligen Geist ist die ganze Fülle Christi jetzt auch bei uns. Und wir dürfen täglich schöpfen aus diesem unerschöpflichen Reichtum. Ja, und wir können eigentlich nur um Vergebung bitten, wo wir immer wieder so kleingläubig sind und uns auch mit geistlichen Kartoffelschalen zufrieden geben. Wir möchten dafür beten, Herr, dass wir uns täglich mit gesunder Nahrung und fester Speise von dir heraus nähren. Ja, mit Nahrung, mit satter Nahrung, die uns weiterbringt. Wir möchten dich darum bitten, Herr Jesus, wirke du mächtiglich auch bei uns in den Herzen und da bitte dir immer mehr zu geistlichem Wachstum und Festigkeit auch weitergelangen. Und wir möchten dich auch darum bitten, Herr Jesus, dass du auch in dem weiteren Tag wirkst, auch wenn wir heute Nachmittag rausgehen und die Kalender verteilen. Wir bitten dich, Herr Jesus, wirke du mächtiglich, dass Menschen zu dir finden dürfen und dass wir deine Herrlichkeit an die Menschen weitergeben dürfen. Wir preisen dich darüber, in deinem Namen. Amen.